Welcome to 1980. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antenne Baldrian mit dem Dominik
und dem Claudio.
Und wie ihr schon gehört habt, gehen wir heute wieder zurück ins Jahr 1918 oder in die Region. Und der Claudio hat uns heute ein spezielles Thema mitgenommen, nämlich...
Ja, es geht heute mal nicht unbedingt um den Krieg oder um irgendwelche Persönlichkeiten, sondern um die sogenannte grösste demografische Katastrophe vom 20. Jahrhundert, nämlich um die spanische Grippe, wo sehr, sehr, sehr viele Tote mit sich gebracht hat. Man geht heute eigentlich von rund 50 Millionen Toten aus, die die spanische Grippe verursacht hat. Das ist mehr als der Erste Weltkrieg, also durch Waffengewalt. Leute umgekommen sind.
Wie viele sind das gewesen?
Im Ersten Weltkrieg geht man davon aus, dass 17 Millionen Leute ihr Leben verloren haben. Mhm. Also da reden wir doch von einem Faktor etwa 2, 3.
Fast 3, ja?
Ja. Eigentlich recht genau 3.
Mhm.
Ja, die Schätzungen, die gehen so recht weit auseinander. Gehen so von 25 Millionen bis so sogar 100 Millionen Tote aus durch die spanische Grippe. Also das sind so die ganz mutigen Schätzungen. Allein in Indien geht man von 17 Millionen Toten aus, was eigentlich auch sehr gut belegt ist, weil die nach dem Weltkrieg eine Volkszählung durchgeführt haben und dort eigentlich das Ganze recht gut dokumentiert haben. Mhm. Wieso jetzt aber die Schätzungen so stark auseinanderdriften, hat natürlich damit zu tun, dass eben vielfach eigentlich erstens Daten halt fehlen, da man halt noch nicht so viel Datenmaterial über Todesursachen zum Beispiel überhaupt gehabt hat. Da man auch von einer Pandemie redet, also von einer eigentlich globalen oder weltumspannenden Krankheit, die da gewütet hat, was natürlich auch sehr viele ländliche Gebiete mit einbezieht, wo dann das sowieso nicht der Fall war. Also viele eher detaillierte Datensätze hat man eigentlich vor allem aus Städten.
Mhm. Okay.
Genau. Was auch noch dazu kommt, wieso das so weit auseinanderdriftet, die Schätzungen, hat auch mit der Diagnoseschwierigkeit zu tun. Da man das eigentlich auch nicht ganz klar können definieren. Also jetzt wissenschaftlich ist jetzt das wirklich ein spanische Grippe-Kranke gewesen. Hat damit zu tun, dass man den Virus in dem, also es ist ja eine Viruserkrankung, muss man da ja auch noch sagen. Influenza-Virus, das ist eigentlich einfach der normale Grippe-Virus, den man da eigentlich auch jedes Jahr kennt. Hat man 1918 noch nicht gekannt. Man hat zwar so ein Konzept gehabt, also das Konzept Virus oder der Begriff Virus ist schon da gewesen, aber das ist wirklich ein sehr, sehr schwammiges Konzept gewesen. Also man hat das manchmal auch mit dem Begriff Gift irgendwie gleichgesetzt. Man hat also wirklich noch nicht gewusst, was das eigentlich soll sein.
Aber man hat gewusst, dass es irgendetwas komisch ist oder irgendwie etwas Neues, was man noch nicht kennt.
Genau, ja. Man hat eigentlich bei der Bakteriologie hat man schon rechte Fortschritte gemacht. Also das ist auch etwas gewesen, wo man unter einem Mikroskop schon hat können anschauen, Bakterien. Viren nicht, das ist dann eigentlich erst später gekommen. Und auch der ganze Mechanismus, halt, wie ein Virus überhaupt funktioniert, was das ist und so weiter. Das ist eigentlich noch recht unklar gewesen. Dann kommen wir dann später auch noch mal noch dazu. So ein bisschen Virologie-Exkurs. Genau, das war so das. So ein bisschen eine bessere Vorstellung, eben, was ein Virus überhaupt ist, hat man in den 30er Jahren bekommen. Dort ist dann auch die erste Reproduktion auch, möglich gewesen von einem Virus in Hühnereier. Und dann auch die erste, ja, sozusagen antivirale Impfung auch mal entwickelt worden. Und dann in den 40er Jahren, dort ist eigentlich dann das erste Mal überhaupt ein Virus auch sichtbar gemacht worden mit der Erfindung vom Elektronenmikroskop. Also es gibt ja eben eigentlich einfach so die Lichtmikroskop, wo halt in der Auflösung es einfach nicht möglich ist, ein Virus zu erkennen, weil der eigentlich kleiner ist als halt die Wellenlänge von Licht. Und mit dem Elektronenmikroskop ist dann das eigentlich das erste Mal möglich gewesen.
Mhm. Und ist die Spanische Grippe, wenn geht denn die los?
Die geht los, so etwa im März 1918. Also dort ist auch das erste dokumentierte Grippe, also Opfer oder der erste dokumentierte Grippekranke, der hat das überlebt, ist im März 1918 dokumentiert wurde in Amerika. Das war ein amerikanischer Soldat, der eingezogen worden ist, um auf Europa zu gehen. Und ist dort in Kansas in einem Armeecamp gewesen. Und dort hat ein Arzt das eigentlich, also der hat dann als Erster das auch, ist ihm das aufgefallen, dass da irgendwie eine erhöhte Grippeerkrankung stattfindet, hat dann das auch als Gesundheitsministerium von den USA gemeldet, obwohl Grippe auch noch kein Ding gehabt hat, keine Meldepflicht dazumals. Und wegen dem ist eigentlich auch der Fall sehr gut dokumentiert.
Ist der auch zu Europa gewesen oder hat der noch selber auf Europa gehen? Oder?
Der ist dann auch, also der Mensch ist dann, glaube ich, auch auf Europa. Ja, das bin ich mir jetzt zwar nicht ganz sicher, aber der war auch sicher dort eingezogen, um dann halt in den Krieg zu ziehen. Denn, was aber eben, was nicht heisst, dass das jetzt der erste Grippepatient natürlich war. Das war einfach der erste wirklich gut dokumentierte. Ob das, also das ist gut, logischerweise ist es sicher ein bisschen kleiner losgegangen. Ja, aber man kann das also so grob sagen, dass das eigentlich im Frühling 1918 so eine erste Welle von der spanischen Grippe um den Globus ist. Erste Welle sage ich, weil es im gesamten 3 Wellen gegeben hat, wo sich eigentlich über ein ganzes Jahr erstreckt hat. Es hat eigentlich die Frühlingswelle gegeben 1918, dann hat es eine Herbstwelle gegeben 1918, wo dann auch eigentlich die verheerendste war, und dann noch eine dritte Welle im Frühling 19. Und jetzt eben Frühling 1918 ist das eigentlich das erste Mal auftaucht. Man hat dann eben eigentlich beobachtet, dass es da vermehrte Krankheitsfälle gibt, also eigentlich eben höhere Infektionsrate als sonst normal. Symptome sind jetzt noch nicht so riesig ausgeprägt speziell gewesen. Also man hat da eigentlich noch recht normale Grippesymptome gehabt. Also man hat also von, wie man es kennt, Fieber, Husten, Kopfweh, Gliederschmerzen und so weiter. Also schon verstärkt, als man es halt sonst irgendwie von Grippekrankheiten kennt, und auch mit einer höheren Letalität, also höhere Anzahl Tote pro Infizierte. Mhm. Aber also man redet hier von etwa einer Letalitätsrate von rund 5 Promille. Und das ist jetzt im Vergleich zu einer normalen saisonalen Grippe, wo eigentlich unter 1 Promille liegt, also 1 pro 1000, doch auch schon das Fünffache von der normalen Sterblichkeitsrate. Aber sonst, also man hat das zwar man hat das bemerkt, man hat das eigentlich auch auf der ganzen Welt bemerkt und ist dementsprechend auch schon recht alarmiert gewesen. Aber die hat sich dann auch wieder abgeschwächt, eigentlich mal, die erste Welle, so im Sommer 18. es kommt immer auch noch ein bisschen darauf ab, was man liest, von welchen Quellen. Es gibt zum Beispiel Großbritannien, wo eigentlich die Welle ein bisschen später dann auch angekommen ist. USA eben ein bisschen kleiner. Ja, das hängt halt auch so ein bisschen von dem ab. Mhm. Genau, dann ist man dann eben eigentlich so im Sommer 18, muss man ja vielleicht auch noch sagen, man ist ja immer noch im Krieg gewesen. Man ist eigentlich, mehr oder weniger die ganze Welt ist immer noch recht beschäftigt gewesen mit dem Krieg. Also man redet da ja von der Zeit noch von der deutschen Westoffensive und also da ist es recht so ein lapidar gesagt, drunter und drüber gegangen in Europa. Hat sicher auch ein bisschen mit dem zu tun, dass vielleicht der Fokus dazumal jetzt noch nicht so, so krass jetzt eben auf so einem Phänomen vielleicht gelegen ist.
Aber wie war so die öffentliche Wahrnehmung bei der ersten Welle? Ist das schon ein grosses Thema gewesen, so in der Öffentlichkeit?
Ja, es ist dann eigentlich schon ein grösseres Thema geworden. Können wir ja auch gerade mal noch darüber reden, wieso die überhaupt spanische Grippe heisst. Das ist eigentlich auch, der Name ist in der ersten Welle entstanden. Spanien ist ähnlich wie die Schweiz ein neutrales Land gewesen, im Ersten Weltkrieg. Und dementsprechend ist auch die Presse weniger von Zensur eigentlich. Wie sagt man dem?
Also der kann in den anderen Ländern jetzt so Nachrichtensperren geben, oder?
Ja, genau, ja. Und eben die Zensur in Spanien, die ist eigentlich eher lockerer gewesen. Mhm. Also gegeben hat es die natürlich schon auch, wie in der Schweiz ja auch. Erstens das, also wir können freier darüber berichten. Es ist auch freier darüber berichtet worden. Und vielleicht noch der Unterschied, wieso es jetzt heute nicht Schweizer Grippe heisst, sondern spanische, hat mit dem König Alfons zu tun. Der ist eben erkrankt an dieser spanischen Grippe.
Haben wir halt nicht zu bieten, so einen kranken König.
Genau. Aber der König und auch noch, wenn es mir richtig ist, der Premierminister.
Ja.
Ich weiß nicht, wie da den richtigen Titel erwähnt.
Der Regierungschef einfach.
Genau. Und, also ja, das ist dann natürlich News. Und... dementsprechend ist man dann eigentlich recht schnell in Europa hat man dann eigentlich von dieser spanischen Krankheit angefangen zu reden. Was auch noch damit, eben vor allem in den kriegstreibenden Ländern oder führenden Ländern damit zu tun hat, dass es natürlich auch immer angenehm ist, wenn die Krankheit nicht, also wenn man nicht, oder wenn die Krankheit sozusagen von einem anderen Land herkommt. Also rein jetzt so propagandatechnisch. Mhm. Und wie du gesagt hast, Pressesperre, dort ist natürlich eben in einem Land wie Frankreich, Deutschland, Großbritannien, ist natürlich eher wenig an die Bevölkerung gekommen. Mhm. Genau. Obwohl dort natürlich eben schon auch ganze Bataillone auch schon und auch in den Schützengräben eigentlich mehr oder weniger flach gelegen sind. Auch schon in dieser ersten Grippewelle.
Eben die Angehörigen müssen das dann gleich irgendwie mitbekommen haben, oder von den Soldaten, die krank waren, nehme ich jetzt mal an.
Ja, das nehme ich auch an. Mhm. Und also die ist sicher auch nicht zu unterschätzen. Es ist sogar, es gibt so also Quellen, wo auch vom, wo du den Erich von Ludendorff zitiert, dass er irgendwie auch mal in der spanischen Grippe geschuld gegeben hat, dass er da seine Westoffensive mal ins Stocken geraten ist. Das sind dann aber eben, also das ist nicht wirklich beleidigt, ob jetzt da eben die eine Seite irgendwie stärker betroffen gewesen wäre als die andere. Man geht da glaube ich eigentlich von einer rechten gleichmäßigen Betroffenheit aus. Aber es ist sicher so, eben, dass auch schon die erste Welle sicher dort in dieser ganzen Westfront-Geschichte vom Ersten Weltkrieg das sicher ein bisschen auch zum oder die Bewegung sozusagen ein bisschen zum Erliegen gebracht hat. Also weil halt wirklich sehr, sehr viele Soldaten einfach ausgefallen sind. Genau. Dann machen wir ja heute mit unserer Presseschau ein bisschen etwas anderes. Wir zeigen einfach immer wieder einmal aus unserem geliebten Triengrad-Zeiger mal etwas vorlesen. Da wir jetzt halt heute so ein Thema haben, das irgendwie über ein ganzes Jahr hinweg Thema war, dazumals, probieren wir das so ein bisschen einzufangen. wenn da das Thema überhaupt in Trien nachgekommen ist. Und der erste Bericht, der ist dann am 12. Juli 1918. Also man sieht, es geht dann schon dazumals doch noch ein Zeitchen, bis, dann da, bis man in Trien weiss, dass irgendwie, ich weiß nicht, spanische Könige krank geworden ist oder dass da irgendetwas Grosses im Umlauf ist.
So eine Pandemie reihenweise Leute wegrafft, ja.
Ich weiss auch nicht, ob die Schweiz auch ein Land war, das vielleicht tendenziell später auch betroffen war. Also da wir halt ja, auch generell weniger sagen wir Menschenbewegungen vielleicht auch gehabt. Ja. Also klar, wir hatten ja so Truppenaustausch gehabt. Oder auch eben
Internierte,
die da hergekommen sind. Aber ich glaube schon nicht in einem, eben, halt nicht in einem Ausmaß wie das
ja,
in so Ländern wie Deutschland, Frankreich passiert ist. Gut, dann gehen wir da mal in den Gradzeiger, wo da das erste Mal von der spanischen Krankheit redet. Das Armeestabspressbüro macht folgende Mitteilung. Die als spanische Grippe bezeichnete Krankheit, welche vor einigen Wochen in Spanien aufgetreten ist und jetzt auch aus deutschen und französischen Städten, ganz besonders in der Nähe unserer Grenzen, gemeldet wird, hat sich in der Schweiz ebenfalls bemerkbar gemacht. Seit Anfang Juni sind bei verschiedenen Truppenkörpern in allen Teilen des Landes zahlreiche Erkrankungen vorgekommen, von denen bei einigen Einheiten bis zu 50% des Mannschaftsbestandes betroffen wurden. Durchgehend wird diese Krankheit als gutartig geschildert. Ihre Dauer beträgt durchschnittlich 2 bis 4 Tage. Sie äußert sich durch rasch ansteigendes und rasch wieder fallendes Fieber, Kopfschmerzen, Husten und Muskel- und Gelenkschmerzen, katarische Erscheinungen der oberen Luftwege, große Kontagiosität, das heißt Ansteckung, und rasche Wiederherstellung. Währenddem die einen der behandelnden Ärzte von typischer Influenza sprechen, melden die anderen nur influenzaartige Erkrankung oder bestreiten sogar, dass es sich um Influenza handle und verzichten auf eine Benennung. Bis jetzt sind unter der Truppe 3 Todesfälle bekannt geworden, die mit dieser Epidemie in Zusammenhang gebracht werden können, was gegenüber der Anzahl der bisher harmlos verlaufenden Krankheitsfälle nur etwa 0,5 Promille ausmacht. Bei der Zivilbevölkerung kommen die Erkrankungen dieser Art ziemlich zahlreich vor. Der Verlauf der Krankheit ist derselbe wie bei der Truppe. Über die Verpflanzung der Epidemie aus Spanien wird aus fachkundiger meteorologischer Seite mitgeteilt, die von Spanien eingetretene rasche Verbreitung der Grippeepidemie ist auf die Infektion durch heftige südwestliche Luftströmungen zurückzuführen, die seit dem letzten Drittel des Monats Juni den ganzen westlichen und südwestlichen Teil Europas beherrschen. Der Fall liegt heute genau umgekehrt wie beim Auftreten der großen europäischen Influenza-Epidemie des Jahres 1889-90, zu dem kommen wir dann auch noch. Damals geschah der Epidemieausbruch von Russland her, und zwar Anfangs Dezember 1889, sofort mit dem Eintreffen nordöstlichen Windes in Zentraleuropa, der die Krankheit bis weit hinunter nach Spanien führte. Es darf uns auch nicht Wunder nehmen, dass nachdem das schädliche Agens schon weit herum eingedrungen ist, reichliche Regenfälle und stärkere Ventilation der unteren Luftschichten, wie sie in Begleitung zahlreicher barometrischer Depressionen in letzter Zeit auftreten, die Epidemie nicht so schnell zum Erlöschen bringen können. Das war jetzt sehr viel Text.
Aber jetzt, der Text geht jetzt völlig davon aus, dass das wirklich aus Spanien kommt, oder? Das ist ja, ja nicht wirklich so.
Nein, also. Das ist nicht so. Das ist halt, also gut, der Text, der spricht jetzt eh. Also
kann man ein Virus übertragen über den Wind?
Eigentlich nicht, oder? Aber also da sind die auch Meteorologen recht, oder vielleicht ein bisschen zu schnell auf dem Damm gewesen, um da grosse Erklärungen abzugeben. was einen Einfluss kann haben, ist, also das Klima und die Wetterbedingungen können einen Einfluss haben, das hat einfach mit den Zugvogelbewegungen zu tun, mhm. die sich dementsprechend können, verändern. Aber ja, eben mit den sonstigen Windrichtungen hat das eigentlich recht wenig zu tun. Was man vielleicht auch noch muss sagen, ist, ja, man ist da 1918 auch noch in einer Zeit gewesen, wo man generell eigentlich schlechte Luft häufig als Ursache gesehen hat für Erkrankungen. Also ein gutes Beispiel ist ja Malaria, wo ja also schlechte Luft heisst. Dort ist man auch davon ausgegangen, dass das einfach eben schlechte Luft ist.
Irgendetwas Giftiges in der Luft.
Wenn es stinkt, oder was auch immer, auch sehr viel so Wasser, also vom Wasser überträgt, die Krankheit, hat man auch noch häufig eigentlich noch in der Luft geschuld gegeben. Genau, also einfach so die Ansteckungswege und eben das ganze Konzept, das ist halt noch nicht so, noch nicht wirklich erforscht gewesen oder noch nicht so wirklich klar gewesen. Jawohl, das ist jetzt mal so der Stand von der Information und der Inge. dann kommt man eigentlich zu der Herbstwelle, die kommt ja eigentlich auch schon gleich wieder Bericht aus dem Triengrad-Zeiger. Aber noch kurz einfach zu dieser zweiten Welle, das war dann eigentlich die, die wirklich auch verheerend war. Das hat etwa so im September das so um sich gegriffen. Und das war dann eben eine Welle gewesen. Das kann man ja vielleicht auch noch kurz vorwegnehmen. Dass sich eigentlich so das Influenza-Virus, das ist eigentlich auch in einem stetigen Wandel unterworfen. Also das tut sich immer eigentlich leicht abändern, also mutieren. Wegen dem müssen wir uns ja eigentlich auch jedes Jahr wieder gegen die Grippe wir müssen uns nicht impfen, aber wegen dem sind wir immer wieder mal anfällig auf Grippe. Da halt das nicht ganz genau der gleiche Virus ist wie letztes Jahr, wo einem ins Bett rührt. Und jetzt im Herbst kommt die zweite Welle und die zeichnet sich dann eben aus durch eigentlich so eine enorm hohe Infektionsrate und auch eine sehr hohe Letalitätsrate. Also dort reden wir von einer Sterblichkeitsrate von 2,5%. Wenn wir da wieder zur normalen Grippe, eben zu der 1 Promille oder unter 1 Promille kommen, dann sind wir eigentlich schon beim 25-fachen Wert von dem. Also erstens das, extrem ansteckend, sehr tödlich und auch mit sehr schweren Symptomen verbunden.
Was sind denn das für Symptome gewesen?
Also zuerst natürlich auch die normalen, eben wieder Fieber, Husten, auch Auswürfe und so weiter. Was dann aber dazu gekommen ist zum Beispiel typisch gewesen, ist Blüten aus dem Maul und auch aus der Nase. Halluzinieren war sehr verbreitet gewesen. Dann, was auch sehr typisch gewesen ist eigentlich so eine blaue Verfärbung im Gesicht. Also das hat angefangen eigentlich mit einer Rötung, was eigentlich noch normal ist. Das hat man ja halt auch sonst, wenn man eine kleine gröbere Krankheit hat. Das sind dann meistens so Entzündungssyndrom. Aber dort hat sich dann wirklich eine blaue Verfärbung an den Backen, dann eigentlich auch im ganzen Gesicht bemerkbar gemacht. Also bis zu schwarzen Verfärbungen werden da berichtet oder sind niedergeschrieben worden. Und was dann auch noch dazu kam, ist, die Extremitäten haben sich eigentlich von außen her auch von schwarz verfärben. Und das ist
okay.
Also es wirklich, es muss recht übel gewesen sein und ist dann eigentlich auch so zum Körperzentrum eigentlich gewandert. Das ist sicher nicht bei allen Kranken natürlich der Fall gewesen. Aber vor allem eben bei denen, die auch daran gestorben sind, hat man das anscheinend häufig beobachtet und hat er sicher auch noch mit einer anderen Auffälligkeit zu tun gehabt. Eine andere Auffälligkeit hat mit dem zu tun gehabt. Man hat auch sehr viel Suizid dann im Krankenbett beobachtet. Also, man kann sich das ja vorstellen. Man sieht dann sozusagen eine Art, wie der Tod auf einem zukommt. Wenn du da so von den Fingerspitzen her irgendwie, wenn du einfach schwarz wirst.
Exit hat es noch nicht gegeben, wo das übernommen hat für dich.
Nein, also es sind einige in Spitälern aus dem Fenster gekumpelt. Auffällig viele Kinder, die krank waren, sind bei Spitälern aus dem, oder auch daheim aus dem Fenster gefallen. Also
was rausgerührt wurde, ja.
Sehr wahrscheinlich auch rausgerührt worden aus Verzweiflung oder was auch immer.
Okay.
Dann häufig auch sind Lungenentzündungen eigentlich so als zweite Diagnose, also was es auch sonst bei der Grippe einigermaßen häufig gibt, ein Grund gewesen, wieso viele gestorben sind. Das hat damit zu tun, dass eben durch die Infektion dann auch also Bakterien, die eine Lungenentzündung können auslösen können, ein bisschen leichter Spiel haben. Und was auch noch eine ganz komische Auffälligkeit war, sind sehr lange Depressionsphasen von natürlich Überlebenden nach der Erkrankung. Und auch ein schräges Phänomen war das sogenannte europäische Schlafsyndrom gewesen, oder die europäische Schlafkrankheit. Das war irgendwie so eine Erkrankung, auch von Leuten, die an der spanischen Grippe gelitten haben, die dann, also so etwa bis zu einem halben Jahr später, also wie so eine, wie sagt man das, Narkolepsie hatten. Also die sind einfach mehr oder weniger zumindest am Tag eingeschlafen, mega geschwächt gewesen, also irgendwie ganz straub. Und das hat es dann eigentlich in dem Sinn dann eigentlich auch später nicht mehr gegeben. Also es war so etwas Einzigartiges gewesen.
Jetzt muss man sich das vorstellen, was hat man da dagegen gemacht, wo man gesehen hat, was da passiert? Mhm. Eben, wenn da die Leute dann schwarz werden und so. Hat es da überhaupt irgendetwas dagegen, was man können machen?
Also meinst du jetzt mehr so medizinisch? Oder?
Ja, medizinisch. Ja.
Nein, also das kommt ja vielleicht auch noch mit diesen Suizidraten dazu, dass man halt eben, also dass auch der Arzt eigentlich völlig hilflos gewesen sind. Also erstens hat halt tatsächlich kein Medikament dagegen gegeben. Also weil man, Impfungen hat man noch nicht gekannt. Und ja, auch sonst ist dann halt, in dieser Zeit ist eigentlich der Giftschrank dann auch recht schnell mal sozusagen, also nicht Aufbrauch gewesen, aber vielleicht Möglichkeiten dann irgendwann ist halt mal durchgespielt. Zum Beispiel, also eins von den mit Abstand am meisten verabreichten Medikamenten war Aspirin gewesen, was, herzlich wenig bringt, außer dass es, dass du vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen hast. Aber auch in Dosen, wo man sogar, dass es Theorie gibt, dass auch einige sogar an einer Aspirinvergiftung gestorben sind, vielleicht. Also da das erstens einfach in Mengen schon standardmäßig verschrieben worden ist, auch sonst in dieser Zeit, wo irgendwie das Fünffache vom heutigen, von der heutigen Maximaldosis überschreitet. Und eben so eine Aspirinvergiftung kann auch, ist ein Symptom, dass der eigentlich so Wasser in die Lunge trinkt und dass der natürlich bei so einer Erkrankung sicher auch nicht gerade weiterhilft. Also du kannst dann eigentlich wie so innerlich vertrinken, blöd gesagt. Genau. Sonst, was hat es noch gegeben? Es hat so Arsen-Therapien gegeben. Man hat wirklich eigentlich wortwörtlich alles ausprobiert, was irgendwie möglich war. Es hat auch Ärzte gegeben, die haben Quecksilber verabreicht, wo man manchmal, also wo auch eine Theorie ist, dass gewisse auch so Halluzinationen oder auch so Depressionsphasen auch durch Quecksilber vielleicht könnte auch verursacht worden sein.
Okay.
Ich glaube, das sind so eher schwache Theorien oder auf einem schwachen Fundament. Halt, also es ist nicht flächendeckend, jetzt die Leute irgendwie mit Quecksilber vollpumpt worden oder so, das nicht. Und sonst, also ich habe mal jetzt gelesen noch in einem Buch, dass man jetzt aus heutiger Sicht ist eigentlich die beste Therapie ist eigentlich gewesen, dass man einfach die Leute hydriert behalten hat, also einfach genug trinken, Ja, im Bett bleiben, ab und zu mal etwas essen. Also viel mehr hast du eigentlich nicht können machen. Das war eigentlich wirklich die beste Therapie gewesen. Das ist eigentlich so pflegen. Also, ja.
Und hat man dann bei dieser zweiten Welle, die ja viel grösser war, hat man dort schon den Konnex an der ersten Welle gemacht, trotzdem? Also hat man gewusst, das ist die zweite Welle von dieser komischen Influenza, die jetzt hier kommt?
Ja, das war eigentlich so ein Konsens gewesen, dass schon, ja, dass so die spanische Krankheit jetzt wieder zurück ist. Ich glaube schon auch vor allem halt auch durch das Symptombild, wo also klar, jetzt, wenn ich jetzt da das ganze schreckliche Zeug vorher aufgelistet habe, das macht dann auch natürlich nicht das Gros aus von denen, die halt einfach krank sind und das überleben oder vielleicht auch in einer schwächeren Form irgendwie erlebt haben. Ja. Aber sonst sind dann eigentlich so die typischen Symptome eigentlich schon gleich gewesen. Ja, aber sonst kann man eben, es ist einfach eine grosse Hilflosigkeit eigentlich rum gewesen, eben bei den Ärzten. Ja, was vielleicht noch geholfen hat, das ist auch noch erwähnenswert, gerade bei der zweiten Welle. Dort ist eigentlich quasi nur Australien als Kontinent verschont worden, wegen grossen Quarantänebestrebungen, weil die haben eigentlich von der ersten Grippewelle so weit gelehrt, dass sie sich dann eigentlich ja, wirklich recht konsequent abgeschottet haben. Während der ganzen zweiten Welle. Sind dann aber bei der dritten Welle dann doch heimgesucht worden, da sie halt die Quarantänebestimmungen irgendwann halt auch wieder gelockert haben.
Ja, und da ist das grosse Sterben auch in der Schweiz losgegangen, in der zweiten Welle.
Das ist dann auch in der Schweiz losgegangen, ja.
Auch in Triengen?
Ja, auch Triengen ist da heimgesucht worden. Der spanischen Grippe. Da kommen wir dann am Schluss vom Jahr von unserem, wie sagt man, vom Medienspiegel.
Medienspiegel.
Da kommen wir am Schluss vom Jahr noch dazu. Dort hat der Triengradzeiger auch noch so eine Zusammenfassung gebracht, wer da alles gestorben ist. Aber am 9. August wird da ein Hoffnungsschimmer von einem Hoffnungsschimmer berichtet. Ich muss da auch noch sagen, dass seit der erste Bericht kam, ist eigentlich die spanische Krankheit im Triengradzeiger immer ein eigener Block. Okay. Also das wird doch recht ernst genommen.
Eine Serie mit Logo.
Sozusagen eine Serie, ja. Da wird berichtet, ein Serum gegen die Grippe. Über eine neue Methode zur Bekämpfung der spanischen Grippe wird mitgeteilt. Nach langwierigen chemotherapeutischen Versuchen ist es dem Genfer Forscher Henri Spallinger, Leiter des dortigen Serum-Institutes, gelungen, seit 1913 den Heilwert intravenöser Terpentineinspritzungen festzustellen und verschiedene pathogene Mikroorganismen in vivo zu vernichten. Um die spanische Grippe erfolgreich zu bekämpfen, hat er einigen Ärzten seine Methode zur Verfügung gestellt. Die klinischen Ergebnisse sind bis jetzt ausnahmslos gut. Was auch immer das heisst, ich weiß nicht genau, da müssten wir jetzt mit dem Arzt reden, was genau Terpentin-Einspritzungen mit sich bringt. Das klingt eher böse. Dann ein paar Wochen später, am 13. September, ist man doch schon recht euphorisch oder vielleicht eben, also zu Unrecht auch euphorisch. Da ist man wieder unter dem Titel Spanische Krankheit, liest man da im Triengradzeiger Basel, 10. September. Die Zahl der Grippeerkrankungen betrug vom 1. bis 7. September 257 gegen 258 in der Vorwoche. Also doch ein Abnahme von einem Kranken. Es kamen zwei Todesfälle vor. Von 32.000 Schulkindern wurden bei Schulbeginn 1.171 dispensiert. Zum großen Teil als Rekonvaleszenzen oder wegen Ansteckungsgefahr. In Genf darf die Epidemie als erloschen gelten. Im Kantonsspital sind keine Grippekranken mehr eingeliefert worden. Auch sind keine Todesfälle mehr infolge Grippe zu verzeichnen. Dann schreibt man aber schon 2 Wochen später, nämlich am 27. September, kommt dann da vom Regierungsrat, das lese ich jetzt nicht alles vor, das ist wirklich sehr lang, ein 10-Punkte-Plan vom Regierungsrat des Kantons Luzerns vom 21. September zur Bekämpfung von der Grippe. Also ist da eigentlich innerhalb von 2 Wochen ist man da so von Entspannung zu totalem Alarmismus wieder zurückgekommen. Also da werden kurz zusammengefasst, in dem 10-Punkte-Plan werden alle Anlässe und Veranstaltungen mit grossen Menschenansammlungen werden verboten im ganzen Kanton. Personen aus Häusern, wo Grippe, also wo Erkrankte an der Grippe wohnen, wird untersagt, Kirche zu besuchen oder auch Wirtshäuser. Also die dürfen nicht mehr Bier trinken und nicht mehr beten in die Kirche.
Ja, aber das ist ja der seelische Schaden mindestens so gross wie der körperliche Schaden, wenn du nicht mehr Kirche kannst am Sonntag, oder?
Das ist so, ja.
Problematisch.
Ja, der Besuch von an Grippe erkrankten Personen ist im ganzen Kanton verboten. Gemeinderäte sind ermächtigt, zum Lichtspieltheater, Theater, Konzertaufführungen und eigentlich sowieso jenste Veranstaltungen zu verbieten. Leichen von an Grippe erkrankten Personen, also oder gestorben halt, müssen mit dem, also von einer ärztlichen Feststellung des Todes gemäß den vom Sanitätsrat zu erlassenden Weisungen zu desinfizieren und einzusargen. Dann sind auch viele Schulen sind auch geschlossen worden, eine Zeit lang. Kindergärten sind geschlossen worden.
Mhm.
Genau. Und so Widerhandlungen werden da mit bis zu 5'000 Franken Geldbuß bestraft oder auch Gefängnis. Das ist eigentlich noch ein rechter Batzen zu dieser Zeit.
Ja.
Genau, also man ist da innerhalb von ein paar Wochen wieder voll im Thema. Eben was ja so die Herbstwelle da mit sich gebracht hat, das haben wir jetzt vorher kurz erzählt. Und das sieht auch nicht anders aus eigentlich in allen anderen europäischen und vor allem halt auch nicht-europäischen Ländern. Eben Indien war schwer betroffen gewesen. Also das war eigentlich das Land mit den meisten Toten gewesen.
Gibt es da irgendwie Erklärungen, wieso die so stark betroffen sind?
Ja, in Indien gibt es Erklärungen, also mit dem generellen Wohlstand in dem Sinn, also wo halt, wo nicht rum war. Mit dem generellen Fehlen vom Wohlstand. Und auch, also ja, generell halt eben mit den Strukturen, die sie dort hatten, also fehlende Strukturen, was Public Health anbelangt, also was eigentlich auch den Schutz vor so Infektionskrankheiten anbelangt. Mhm. Eben, wie wir jetzt hier gesehen haben, vielfach halt auch das Fehlen von behördlichen Anweisungen. Also, da man da, ja, eben irgendwie die Massen oder die Leute eigentlich eben von so Massenveranstaltungen abhalten. Also, es ist auch so, dass nur, Deutschland und Frankreich, ich weiß nicht, ob noch England, aber sicher Deutschland und Frankreich zu den entweder einzigen oder einzigen von 3 Ländern gehören, wo mehr Todesopfer durch den Ersten Weltkrieg hatten als durch die spanische Grippe. Was dann halt dort im Herbst auch noch dazu kommt, da kommen wir ja dann eigentlich auch in die, wenn wir es mit dem Ersten Weltkrieg jetzt so ein bisschen vergleichen, kommen wir dann in die Phase vom Waffenstillstand rein. Sehr viel, also jetzt in den Siegerländern, sehr viel auch Massenveranstaltungen, um natürlich den Sieg feiern. Also es hat dort dann auch wieder eigentlich so Massenphänomene gegeben, die dieser Grippe natürlich sehr entgegengekommen sind.
Ja, und halt auch die ganzen Soldaten, die wahrscheinlich in ganz Europa umgeschickt worden sind, wieder heimgegangen sind und Zeugen
zu haben. Genau, ja, wieder sehr grosse Menschenbewegungen einfach, ja, also auf dem ganzen Planeten ja wieder, ja. also eben auch Inder, die sich ja natürlich auch bewegt haben, wo für das Empire noch gekämpft haben damals. Was ich auch noch wollte sagen, ist, dass eben halt in der Schweiz muss man auch immer noch sehen, dass halt die Schweiz gerade auch im europäischen Vergleich natürlich noch ein sehr gut funktionierendes Land war, gerade zu dem Zeitpunkt.
Also was Gesundheitsversorgung angeht und so,
oder? Genau, ja. Einfach rein jetzt eben von den Strukturen, ja, wie das funktioniert hat, eben die Versorgung von der Bevölkerung. Ja, also es war dann kein Vergleich mit eben so Ländern wie Österreich, Ungarn oder auch das Deutsche Reich. Mhm. Also jetzt gerade um die zwei Verlierer eigentlich von dem Krieg ja mal zu nennen. Also da gibt es auch so Quellen, wo von Österreichern eben, die über die Schweiz dann wieder zurück auf Österreich-Ungarn gebracht werden, wo dann müssen den Zug wechseln an der schweiz-österreichischen Grenze, wo dann eigentlich aus so einem SBB-Zug in einen österreichischen Zug müssen, umsteigen und dort dann einfach so mehr oder weniger einfach so eine Stahlbüchse vorfindet, wo alle Sitze aufgeschnitten worden sind, weil anscheinend einfach Leder also sehr rar war und dann eigentlich als sehr wertvoll angeschaut worden ist oder halt auch gebraucht worden ist, um irgendwie einen Schuh zu flicken oder was auch immer. Also grosser Mangel halt sicher in diesen zwei Ländern. Ja, die Herbstwelle, die ist dann eigentlich eben so ein bisschen bis in Winter reingegangen, ist dann auch wieder abgeflacht. Und wie gesagt, jetzt dann eigentlich so Ende Winter und Anfangs Frühling 19 noch eine dritte Welle gegeben. Das ist dann eigentlich so ein bisschen eine abgeschwächtere Welle gewesen. Also die ist so ein bisschen von der Stärke etwa so zwischen der ersten und der zweiten Welle einzuschätzen. Mhm. So. Ja. Genau.
Also auch von der Tödlichkeit her?
Ja, genau. Mhm. Also die ist dann zum Beispiel eben gerade in Australien ist dann die sehr präsent, da die eigentlich ja sozusagen die zweite Welle verpasst haben, also clevererweise oder abgewendet haben. Aber sonst ja, ist das sicher auch durch das Erleben vom Ersten Weltkrieg vielleicht auch nicht mehr ganz so stark im Fokus wieder gewesen. Also ist wirklich so, ja, die Herbstwelle, das ist eigentlich so der grosse Fokus dann eigentlich gewesen. Gerade in Europa, die Quellen, wo man hauptsächlich so hat.
Jetzt, wenn man, am Anfang hast du ja glaube ich gesagt, 50 Millionen Tote geht man davon aus, oder eben 25 bis 100 Millionen oder so. Gibt es auch da irgendwie Zahlen, wie viele da wirklich irgendwie angesteckt gewesen sind oder die Grippe hatten? Das müssen ja fast Milliarden sein in dem Fall.
Ja, man geht von rund einem Drittel von der Menschheit aus, also wo angesteckt gewesen ist. Sprich, das sind also mehr als eine halbe Milliarde gewesen. Die Gesamtbevölkerung war ja bei nicht ganz 2 Milliarden gewesen, 2018. Aber von dem her ist es eigentlich schon ja, eigentlich ein extremer Event. Also wenn das so, also rein von der Betroffenheit anschaust, ich meine, jeder Dritte ist einfach krank im Bett gelegen mit dem. Dementsprechend ist, das hört man auch noch viel, also obwohl man ja jetzt eigentlich in dem Jahr noch viel gehört über die spanische Grippe, eben gerade die Medien oder auch ja, generell, ja, ist das eigentlich so eine Katastrophe gewesen, die im Bewusstsein gar nicht so präsent ist eigentlich. Also, es ist
also in der Nachbetrachtung oder wie?
Ja.
Mhm. Ja, halt, wenn es überlagert wird vom Krieg, oder?
Genau, ja, da gibt es irgendwie auch so Überlegungen. Also erstens halt eben, es wird halt so ein bisschen als ja, so Nebenanekdote zum Ersten Weltkrieg angeschaut. Und was ich auch noch interessant gefunden habe, ist noch so eine Theorie, die einer gebracht hat über, also ein Historiker, einfach wenn man überhaupt so historische Events dann in der Nachbetrachtung auch anschaut, ist, dass eben die spanische Grippe erstens halt, also die ist sehr heftig gewesen, aber halt nicht sehr lang. Also das ist eigentlich rein Dauer. Also obwohl es, klar, jetzt mit all diesen drei Wellen reden wir natürlich schon von einem Jahr. Aber so die krasse zweite Welle, sind ein paar Monate gewesen, da ist das eigentlich wieder weg gewesen. Und plus eben, man ist dort halt zumindest in der politischen Querelle gewesen, von der Nachkriegszeit oder Waffenstillstand und Revolution und so weiter. Mhm. Und was halt auffällt, ist eigentlich so ein bisschen der Held. Also,
der Held.
wo er auch gesagt hat, vieles, oder man tut ja gerne eigentlich Geschichte auch so personifizieren. Und das fehlt halt eigentlich bei dem. Vielleicht eben gerade, weil einfach alle mehr oder weniger betroffen gewesen sind.
Ja, ist halt auch so ein kleiner Gleichmacher, so ein Virus, oder?
Mhm.
Also da können jetzt eigentlich alle betroffen sein, davon.
Das ist ja so, ja.
Jetzt aber, was ja mir, ich bin ja so völlig ahnungslos, was so Viren und so Zeugs angeht.
Mhm.
Oder auch so Grippen und so. Ich verfolge das nicht so eng. Wie ist das? Wieso ist denn die spanische Grippe da plötzlich weg gewesen? Also wieso hat es nicht eine vierte Welle gegeben oder eine fünfte Welle?
Also erstens, weg ist sie eigentlich nie gewesen. Die ist ja, man kann sagen, die ist eigentlich immer noch da. Wieso? Dann eben bei der dritten Welle hat man ja dann gemerkt, dass die schwächer wird. Und sonst ist es dann eigentlich so, dass du irgendeinmal kommst du so eine sogenannte Herdenimmunität über. Also der menschliche Körper, der passt sich dann eigentlich auch dem Virus wieder an. Mit einer Gegenreaktion. Also der Körper, also wir tun dann eigentlich eine Antwort darauf bilden, sobald wir eigentlich mal ein Virus in uns innen haben, wo wir dann eigentlich bekämpfen mit Antikörpern, sogenannten. Also das ist eigentlich sozusagen, das beantwortet eigentlich auch gerade gleichzeitig, wieso eigentlich die spanische Grippe auch so dermaßen tödlich war. Also wieso taucht sie plötzlich auf. Das hat auch damit zu tun, dass das Virus eigentlich in einer permanenten Veränderung unterworfen ist, wo man von so zwei Sachen unterscheidet. Zum einen der sogenannte Gendrift und ein Genshift. Vielleicht noch kurz, vielleicht muss man ja noch anfangen, was ein Virus überhaupt ist. Das ist ja eigentlich, das gilt ja eigentlich als nicht als Lebewesen, da sich ein Virus selber nicht kann fortpflanzen. Also das Bakterium, wenn du das ja eben zum Beispiel auf so eine Nährplatte tust, dann tut sich das eigentlich selber fortpflanzen. Mit einem Virus funktioniert das nicht.
Braucht einen Wirt.
Genau, ein Virus braucht immer einen Wirt. Und ein Virus tut sich eigentlich so fortpflanzen, dass er einfach in eine Zelle eindringt und dann eigentlich sozusagen wie, also dann eigentlich in den Keilzern geht und die Zellen umprogrammiert und Zellen eigentlich so dazu bringt, sozusagen wieder die Bausteine von dem Virus zu produzieren, also sozusagen eigentlich wie dann neue Viren zu produzieren. Das ist eigentlich so ein bisschen das Komische von einem Virus, oder wieso er eben nicht als Lebewesen gilt. Und eben mit diesen Gendrift und Genshifts, dort ist es so, dass ein Gendrift ist eigentlich so ein ganz normaler Genschaden, wie das bei uns auch eigentlich passiert. Also unsere Zellen oder unser Genmaterial sozusagen in gewissen Zellen mutiert auch die ganze Zeit. Das wird dann manchmal wieder repariert. Also das ist dann irgendwie so ein bisschen kompliziertes Zeug. Aber manchmal passiert es dann halt, dass das nicht repariert wird. Das kann dann entweder gar keine Auswirkung haben, weil das gerade irgendwie bei einer vielleicht bei einer Genpartie war, wo eigentlich gar nicht relevantes Material ist oder Information drauf hat. Das kann sozusagen eine gutartige Mutation sein oder auch eine bösartige. Also Krebs zum Beispiel, genau, ist so ein Beispiel.
Das ist eine Zellmutation, die halt sich ausbreitet.
Oder? Genau, ja. Und bei einem Virus, der hat auch eine Geninformation und die verändert sich halt auch ab und zu. Oder eigentlich stetig. Und bei so kleinen Veränderungen einfach in dem ganzen Genstrang, da redet man eigentlich eben von einem Gendrift. Das sind dann eigentlich so ein bisschen die schwachen Veränderungen, wo man eben zum Beispiel, also was damit, wo das damit zu tun hat, wieso man eigentlich eben jedes Jahr an einer Grippe erkrankt. das ist dann eben eigentlich sozusagen wie ein Grippestamm, der aber leicht abgeändert halt nächstes Jahr wieder kommt. Und wegen dem werden wir dann wieder krank. Wir immunisieren uns dann eigentlich durch das, dass wir ihn aufnehmen, weil wir dann eben wieder so eine Antikörperantwort haben. Das ist eigentlich nicht weiter tragisch. Was dann eben tragischer ist, ist der sogenannte Genshift. Und das ist dann sozusagen wie eine Vermengung von zwei verschiedenen Viren-Gen-Pool sozusagen, wo wie man ein dritter wird, eigentlich dann könnt zusammengefügt werden. Und das kann dann einfach sehr prekäre Mischung geben, sozusagen, wo dann eigentlich wie der Mensch zum Beispiel dann einfach eine sehr schlechte Antwort darauf weiss, blöd gesagt.
Mhm. Also es gibt ja immer so bei so Krankheiten, bei so Viren, gerade Grippe, gibt es eigentlich so zwei Faktoren. Das eine ist, wie schnell, also wie ansteckend ist es, und das andere ist, wie tödlich ist es, oder?
Mhm. Genau.
Und das ist so, ist das auch hoch ansteckend gewesen, der spanische Grippe oder der Virus?
Ja, das ist dann eigentlich so ein bisschen die Kombination, wo dann eben eigentlich so ein bisschen die wirklich tödlichen Pandemien eigentlich ausmacht. Und wir haben ja jetzt so ein bisschen, um vielleicht auch noch in die heutige Zeit zurückzugehen, das ist auch etwas, wo wir immer wieder mal, also, oder wo jetzt in der Regelmäßigkeit, wir haben ja mal die Vogelgrippe gehabt, wo wir sehr, sehr Angst gehabt davor hat, oder die sogenannte Schweinegrippe.
Mhm. Mexiko-Grippe, meinst du?
Genau. Das ist auch noch so ein bisschen, so ein bisschen verwirrend manchmal, weil eigentlich es gibt so reine Vogelgrippe, wo also zum Beispiel, also Wasservögel sind sowieso eigentlich Werte von extrem vielen so Grippevirenstämmen, wo sie aber nicht unbedingt krank macht. Das Schwein ist auch ein Wirt von gewissen Virenstämmen und der Mensch auch. Da gibt es auch noch andere Säugetiere. Es gibt auch so irgendwie eine Virenklasse, die anscheinend nur beim Menschen und bei Seehunden vorkommt. Jetzt bei Seehunden ist es natürlich vielleicht dann weniger, also vielleicht gibt es das dann auch mal noch, die Robbengrippe, wenn wir da irgendwie so eine komische
Ausrotten, bevor es so
reinkommt. Eine Mutation in einer Robbe vorhanden ist. Und zum Beispiel eben bei der Vogelgrippe, dort ist eigentlich so ein bisschen der Alarm ist eigentlich vor allem losgegangen, weil man eigentlich eben gemerkt hat, dass das also dass man eigentlich Angst davor hat, dass das von Mensch zu Mensch kann übertragen werden. Also man hat gemerkt, dass der Virus eigentlich wie den Sprung gemacht hat, dass er vom Vogel auf den Mensch kann übertragen werden. Was jetzt im Moment noch nicht so riesig schlimm ist. Die Gefahr ist dort dann eigentlich, dass der eben eigentlich der Virus einmal eine Mutation würde machen, wo man dann eigentlich wirklich sehr eine hohe Infektionsrate hat zwischen Mensch und Mensch. Und das wäre dann eigentlich das, was das eigentlich wirklich gefährlich macht.
Aber man hat ja jetzt so, aber das sind jetzt so die berühmtesten beiden Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die Vogel- und die Schweinegrippe. Aber so ein pandemisches Ereignis wie jetzt die spanische Grippe, das wäre eigentlich nicht mehr gegeben seitdem, oder?
Nein.
Das Vergleichbares.
Also seither sowieso nicht mehr. Es hat so ein paar berühmte Pandemien noch gegeben.
Pandemie heisst eigentlich, wenn es wirklich auf der ganzen Welt vorkommt, oder? Ja, genau. Und Epidemie ist dann so ein bisschen lokal.
Ja.
Okay.
Ja, wir reden von einer Pandemie, wenn es über mehrere Länder oder Kontinente geht.
Mhm.
Also, der Begriff über mehrere Länder. Ja.
Aber das ist eigentlich die jährliche Grippe auch eine Pandemie. Die geht ja um die ganze Welt um, oder ist das nicht so?
Das ist auch etwas, was ich ein bisschen komisch finde. Weil dort redet man eigentlich in der Regel nicht von einer Pandemie. Also, wir reden dort von einer Epidemie, weil dann eben eigentlich schon ein. Also das hat damit zu tun, dass sich eigentlich dann die saisonale Grippe sich eigentlich, gut, jetzt lehne ich mich glaube ich ein bisschen zum Fenster aus, dann. Aber ich glaube, die bewegt sich genug langsam über den Erdball, dass dann eben schon so leichte Mutationen schon wieder vorkommen. Ich glaube, mit dem redet man
in dem Fall nicht
von einer Pandemie.
Genau der gleiche Virus ist, oder?
Mhm. Also das ist ja auch so die ganze, das ist eigentlich noch recht spannend, also die mit den Grippeimpfungen. Das tut man auch heutzutage anhand von so probabilistischen Modellen dann entwickeln.
Was für Modell?
Also so Wahrscheinlichkeitsrechnungen eigentlich, wo man schaut, wie, also was ist die Wahrscheinlichkeit, wie sich der Virus eben tut weiterentwickeln, bis er dann zum Beispiel in Europa angekommen ist. Und also wegen dem sind dann auch so Impfungen manchmal halt ein bisschen wirksamer oder weniger wirksam, weil manchmal tüpft es mir halt recht gut und manchmal so ein bisschen weniger. Und also klar, manchmal ist der, so die Virulenz, wie man sagt, von so einem von der saisonalen Grippe halt auch höher oder ein bisschen weniger hoch. Das kommt auch noch dazu.
Eben, jetzt, aber vorher hat es schon so Pandemien gegeben, so berühmte.
Vorher? Ja, ja, es gibt, also sehr berühmt ist zum Beispiel die russische Grippe, die haben wir ja vorher kurz da in dem Bericht gehört. Die ist mir da einmal noch begegnet, die, also das ist auch eine grössere Pandemie gewesen. Also hat niemals so viele Tote gefordert
wie
die spanische Grippe. Die ist 1889-90 gewesen. Aber was eben auch noch sehr interessant ist, ist, weil ja so eine Anomalie von der spanischen Grippe ist eigentlich, dass sehr viele so zwischen 20 und 40-Jährige gestorben sind an dieser.
Wieso?
Also wissen tut man es eigentlich nicht, nein. Also sonst ist es eigentlich so, dass die Letalität, also die Sterblichkeit bei so einer Grippe vor allem halt bei Säuglingen hoch ist und dann halt so bei denen im besten Alter weniger hoch und dann wieder bei den Alten. Und jetzt bei der spanischen Grippe ist es einfach so, dass die, also eigentlich hat es normalerweise hat so eine U-Form, sagt man, und jetzt die spanische Grippe hat so eine klare W-Form, auch mit einem recht klaren Peak bei 28-Jährigen gehabt. Und das ist eine Theorie, also eine Theorie, die eigentlich jetzt recht, das wird glaube ich so ein bisschen recht als gegeben genommen, ist, dass das mit so einer, immunologischen Überreaktion zu tun gehabt hat von dieser Altersgruppe von 20 bis 40, die häufig zum Tod geführt hat. Also das ist dann eigentlich wie so eine Überreaktion auf den Virus, der einkommt.
Also zwei Antikörperbilder.
Ja, genau. Wir reden hier von einem Zytokinsturm auch. Also das sind dann auch das ist so ein Stoff, den wir haben, um eben eigentlich so Krankheiten abwehren. Und ja, das wird eigentlich so ein bisschen als gängige Erklärung gebraucht, wieso eigentlich so viele Junge an dem gestorben sind. Eine Theorie, die ich noch interessant finde, ist eben, dass das mit der russischen Grippe zusammenhängen könnte. Weil, also man weiss, dass anscheinend so eine, also wenn du ausgesetzt bist in einem ganz jungen Säuglingsalter oder sogar noch als Fötus, so im Mutterleib, in so einem Virus, dass das eigentlich wie so deine Reaktions, wie sagt man dem, man redet auch so wie von einem Reaktionsgedächtnis von deinem Körper, also dass du dann so eine Reaktion einprogrammiert bekommst und das dann eigentlich wie kann fehlgeleitet sein, wenn du wieder mit einem ähnlichen Virus in Kontakt kommst, dass das eventuell passiert ist. Das erklärt noch nicht alles, aber das könnte so ein bisschen den Peak bei so den 28-Jährigen erklären, weil ja die eben 1890 halt gerade so in dem Säuglingsalter respektive noch nicht ganz geboren oder so gewesen sind.
Und wie erklärt man sich, dass seither nicht mehr passiert ist in dieser Form? Ist das eigentlich Glück?
Das nicht nur Glück, also mal schon auch Glück. Also eben es gibt da auch Meinungen, dass man auch heutzutage eigentlich recht schlecht wird dastehen, wenn es eigentlich wieder der Zufall so wett, dass wieder so eine Mutation dann wirklich wird passieren. Andere sagen, dass man eigentlich besser dasteht, rein jetzt so von den Vorsichtsmassnahmen. Also es gibt natürlich auch so Notfallpläne, das schon. Aber dort ist auch wieder zum Beispiel so Entwicklungsländer, oder Schwellenländer, wo jetzt dort sich auch, also wo benachteiligt sind. Es gibt anscheinend eben auf der ganzen Welt nur 12 Länder, wo eigentlich so Produktionskapazitäten überhaupt haben, für so Grippe-Medikamente eigentlich können herzustellen. Also das hat man ja schon ein Stück weit schon da in dieser ganzen Schweinegrippe-Geschichte ja auch mitbekommen, mit eben den Lager. Und ja, das ist dann halt auch so eine geografische Frage. Wenn, vielleicht ist man eben in der Schweiz ist man einigermaßen gut bedient, wenn Roche und Novartis an dem ultimativen Grippe-Medikament arbeiten und das dann vielleicht ja auch herstellen können. Ja, ist dann halt die Frage, ob das gerecht verteilt wird auf der Welt. Und Indonesien ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo vor, ich glaube, etwa 10 Jahren sich recht stark mit der WHO gestritten haben. Also die haben eigentlich die haben mit der WHO darüber gestritten, dass, ob sie eigentlich auch selber eben so eine Art Produktionsstandort können werden oder respektive Geld bekommen, um das zu ermöglichen. Und die haben sich dann dort geweigert, so Virenmaterial in der WHO zu geben von eben so einer anderen Pandemie. Das ist eigentlich sicher ein Streitpunkt geblieben oder bleibt auch ein Streitpunkt, ja, da man eigentlich die ungerechte Verteilung halt, ja, sieht. Also die ist eigentlich offensichtlich, was das anbelangt. Aber eben, du hast noch gefragt, eben wegen der, wie gut dass man halt vorbereitet ist. Es ist irgendwie, glaube ich, noch schwierig zu sagen. Also man liest irgendwie das und das. Gewisse haben das Gefühl, wir sind recht gut vorbereitet. Andere haben das Gefühl, wenn das irgendwie wieder würde passieren, dann würde es recht rumgehen.
Also eben, was ich mich noch erinnern kann mit dieser Schweinegrippe, ist schon zuerst mal so eine grosse Ahnungslosigkeit da gewesen, oder? Also kann jetzt von offizieller Seite hat man nicht so ganz gewusst, ja, wie muss man jetzt mit dem umgehen und so. Und es ist da mega schnell, hat man probiert irgendeinen Impfstoff zu entwickeln. Was da aber auch ein paar Mal nicht gegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Oder?
Ja, anscheinend ist man jetzt auch heute noch... Also geht das einfach einige Monate, ja, bis man da überhaupt einen Impfstoff beieinander hat und man muss ja dann auch noch irgendwie klinisch testen, also dass das überhaupt so experimentierfreudig wie 1918 ist man auch doch wieder nicht
mehr. Ein bisschen Quecksilber
einlassen. Ja, aber schon nur eben die Kommunikation halt, wie du Leute informierst eben über so etwas. Das finde ich eigentlich auch recht interessant. Auch wie schnell das eben so eine Eigendynamik ja auch annimmt.
Stell dir das heute vor mit sozialen Medien und so? Oder
was, ja, was eben halt da eben irgendwelche Meldungen rausgepusht werden, weil die WHO oder irgendwas BAG so und so sagt.
Ja, vor 100 Jahren ist es glaube ich noch besser können steuern.
Aha.
Der Informationsfluss.
Aber da hast du ja auch in der Kürze hast du so viel, also eigentlich so schnell halt Informationen und dann auch vielleicht eben auch so wir. Also dass da musst du dann wieder irgendwie schauen, eben, dass irgendwie da nicht gerade eine Massenpanik vielleicht entsteht. Und die Leute fänden irgendwelche Vögel auf verschießen oder ich weiß nicht genau.
Kommt also, aus dem Fenster.
Ja, das ist noch... ja, das wäre sicher auch noch ein interessantes Thema.
Ja, das ist ja eh noch tricky. Meine Panik machen kannst du nicht machen, sonst drehen die Leute durch, aber du musst gleich schauen, dass sie genug vorsichtig sind, oder?
Und es ist, glaube ich, halt auch schwierig, du kannst dem wie gar nicht vorauskommen, weil also, wenn da so etwas einmal oben ist, dann ist es auch schwierig, dem wirklich zuvorkommen. Also, es gibt ja so Ebola war ja auch noch so ein Beispiel gewesen. Als virale Krankheit. Das hat man dann, glaube ich, recht konsequent bekämpft oder auch eben mit so Bewegungshindernissen dann für Menschen. Oder SARS war ja auch so ein Beispiel.
Wie tut sich ein Virus überhaupt übertragen? Ist es so über die Schleimhäute einfach?
Ja.
Also das heisst, wenn ich dich jetzt anniesse, Etwa so.
Ja, also Influenza ist zum Beispiel über das Blut nicht übertragbar.
Ja, wenn wir zum Schluss noch einmal auf den Ring schauen.
Jawohl, wir schauen noch einmal auf den Ring, nämlich die Ausgabe vom Ringanzeiger vom 6. Dezember.
Mhm.
Da sieht man erstens, dass da die spanische Grippe ihr erstes Todesopfer recht spät gebracht hat. Nämlich, vorige Woche wurde Frau Anna Sutter-Kempf zur ewigen Ruhe gebettet. Sie starb nach kurzer Krankheit als erster Opfer der Grippe in unserer Gemeinde. Gott ergeben im Alter von erst 22 Jahren. Allzu früh hat der Tod sie seit einem Jahr, hat der Tod die seit einem Jahr verehelichte junge Gattin und Mutter ihren Lieben entrissen. An ihrem Grabe trauern ein junger Gatte, eine liebende Mutter und treue Geschwister. Den Hinterlassenen und unser herzliches Beileid. Möge sie die gläubige Hoffnung trösten, es gibt ein Wiedersehen. Und dann gerade noch unter dran noch austrinken. Der Tod hält in unserer Gemeinde weiter reiche Ernte. Am Montag starb nach kurzem Leiden Hans Arnold, 61 Jahre alt. Am Mittwoch verschied als Opfer der Grippe Josef Schwander, Uhrmacher. Und am Donnerstag starb Johann Gassmann, Schuhmachermeister. Unbarmherzig hat sie die Epidemie im besten Mannesalter dahingerafft, aus arbeitsreichem Leben herausgegriffen, schweres Leid bei den Angehörigen und Freunden hinterlassend. Gott gebe den Dahingeschiedenen die ewige Ruhe, den Verlassenen unser tiefes Beileid.
Ja, also verbergen sich ganze Schicksal dahinter.
Das ist so. Und eben, man sieht auch hier Leute im besten Alter, die da dahingeschieden sind.
Dahingerafft.
Jawohl. Ja, so deprimierend die Folge auch ist, hören wir jetzt auf.
Ja, das ist wieder Thema.
Diverse Todesmeldungen aus der Jünger.
Genau, ja. Und dann wäre es das gewesen mit der 1918 Folge vom Juni. Die nächste kommt Ende Juli und die nächste reguläre Folge kommt ungefähr etwa in einer Woche.
Genau. Das nächste Thema wird ein bisschen sehr hellender sein. Obwohl es ja nicht schwierig ist.
Okay. Ja gut, also bis dann, eine gute Zeit.
Tschüss zusammen. Welcome to 1918.